Ich lese im zweiten Buch Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab Jahwe, der Gott Israels, den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria. Der könnt ihm von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, dem König, und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass er zu mir schickt, ich solle den Mann vom Aussatz befreien. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du dein Kleid zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Türe am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, Jahwes, seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog ihn weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan. Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen ist, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von meinem Knecht. Naaman galt als einer der einflussreichsten Männer seiner Zeit. Seinen Ruhm errang er durch große Siege mit der aramäischen Armee, deren Feldhauptmann, oder heute würde man sagen General, er war. Das führte dazu, dass er beim König von Aram großes Ansehen genossen hatte. Denn eine starke Armee bringt einen starken König oder macht den König stark. Er gehörte zu den vertrautesten Leuten des Königs. Aber Naaman war nicht nur erfolgreich, weil er ein geschickter Heerführer, ein geschickter General war. Der eigentliche Grund seines Erfolges liegt viel tiefer. Durch ihn, durch Naaman gab Jahwe, steht hier im Text, Jahwe, das ist der Eigenname des Gottes Israels, gab der Gott Israels den Aramäern Sieg. Das heißt, der Gott Israels gab ihm den Sieg. Der eigentliche Herr dieser Welt ist nicht irgendein Gott, sondern der Gott Israels. Sogar der Gott Israels hat den aramäischen Heer Sieg gegeben. Gott sitzt im Regiment dieser Welt. Und er setzt Könige ab und er setzt sie ein, bis heute. So hat Naaman, ohne es zu wissen, seinen Ruhm dem Gott Israels zu verdanken. Naaman war einer der großen Männer. Ein gewaltiger Mann. Nur eines beeinträchtigte und schwächte ihn enorm. Er war aussätzig, eine unheilbare Krankheit. Bei Naaman arbeitete ein jüdisches Mädchen, das von den Aramäern bei einem ihrer verschiedenen Streifzüge durch das Land Israels mitgenommen wurde und dann als Sklavin gehalten, verschleppt und jetzt nun als Dienerin im Hause Naams der Frau half. Die Krankheit ihres Herrn belastete die ganze Familie. Selbst das jüdische Mädchen litt unter dieser Familiensituation. Offenbar fühlte sie sich dort sehr wohl. Sie wurde anscheinend gut behandelt. Jedenfalls entsprach es ihrem eigenen Wunsch, dass ihr Herr doch gesund werden könnte. Und so sagt die Magd zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Diese Magd gehörte zu den Israeliten, die das Vertrauen in ihren Gott nicht verloren haben. Sie ist der Überzeugung, dass der Prophet des Gottes Israels helfen kann. Obwohl sie verschleppt worden war, verfluchte und verwünschte sie ihren Gott nicht, sondern sie vertraute ihm. Dieses Verhalten steht im völligen Gegensatz zum Verhalten der Israeliten in jener Zeit. Wir lesen eingangs des zweiten Buches Könige, wie sich der König Ahasia verhielt, als er krank wurde. Da heißt es, und Ahasia fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Sie haben richtig gehört. Ich habe mich nicht verlesen. Er sandte die Boten zu Baal-Zebub. Ein israelitischer König aus dem Volk Gottes sendet einen Boten zu Baal-Zebub, dem Götzen von Ekron. Der König lässt also Götzen befragen, anstatt seinen Gott. Er wusste ja auch von den Propheten im Lande. Diese Magd, die nun allen Grund zum Klagen gehabt hätte, weil sie in ein anderes Land verschleppt worden war, hält an ihrem Glauben fest und weiß, der Gott Israels ist der mächtigste Gott. Wenn jemand helfen kann, dann ist es der Prophet dieses Gottes. Wir können uns sicher gut vorstellen, dass die Frau des Naaman die Ohren spitzte. In solchen Situationen wird man hellhörig für jedes Angebot von irgendwelcher Hilfe. Ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht wird da mein Mann wieder gesund. Sie erzählt das ihrem Mann und der Mann geht zum König und fragt, ob er hinreisen darf nach Samaria. die Hauptstadt von Israels. Und der König pflichtet, also willigt ein und schreibt einen Brief, das ihm autorisiert, dorthin zu gehen, mit folgenden Worten: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Stellt euch vor, ihr bekommt so einen Brief. Irgendjemand schickt euch und sagt, jetzt erwarte ich, dass ihr ihn vom Aussatz befreit. Also Naaman zog hin mit seinen Dienern und einem riesigen Vermögen nach Samaria. Dort angelangt, ließ er durch den Boten diesen Brief übermitteln. Und der König von Israel war völlig geschockt. Dem ist das Herz in die Hosen gerutscht. Da heißt es, als der König das las, zerriss er sein Kleid, ein Ausdruck größter und höchster Empörung. Er zerriss sein Kleid und sprach: Bin ich Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich solle den Mann von einem Aussatz befreien. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Was er im Schilde führt, ist nicht, dass ich diesen Mann gesund mache, sondern er will Krieg führen gegen mich. So hat man das nämlich manchmal gemacht. Man hat seinen Gegner provoziert, hat ihm eine Aufgabe gestellt, die er nicht erfüllen kann. Und wenn du die nicht erfüllst, dann kommen wir halt. Dann hat der Mann den Grund zu einem Kriegszug. Er bekam Angst, dass der König von Aram einen Anlass zum Krieg sucht. Der König zerriss aus lauter Empörung seine Kleider und beginnt zu schimpfen. Bin ich Gott? Kann ich Menschen lebendig machen? Wer bin ich denn, dass ich diesen heilen sollte? Vermutlich war er wütig und zutiefst erschrocken, weil er Angst hatte. Jetzt überrennt ihn auch das aramäische Heer. Aber wusste denn der König nichts von den Propheten in seinem Land? Die Magd, die viel weiter weg lebte, kannte doch den Propheten Jahwes. Bestimmt wusste der König von Elisa. Aber eben, er verhält sich, wie sich Israel verhielt. Er vertraut nicht auf Jahwe. Er ruft nicht Jahwe zur Hilfe und seine Propheten. Lieber schimpft er wie ein Rohrspatz über diese unmögliche Situation. Er bringt seine ganze Umgebung in Bewegung und reißt alle mit in seiner Empörung. Ein riesengroßes Traritrara. Der König hätte nämlich durchaus anders reagieren können. Er hätte, wie Hiskia, Gott um Hilfe bitten können, ihn anflehen. Er hätte auch einen Boten zu Elisa senden können, um durch ihn Gott zu befragen. Von überall her waren die Israeliten bereit, Hilfe zu holen, nur nicht von ihrem Gott. Sie sangen vielleicht noch ihre Psalmen mit den wunderbaren Worten: Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht. Israel sang diese Psalmen, lasen diese Psalmen. Aber sie lebten sie nicht mehr. Jeder suchte sich seinen Weg, seine Hilfe, wo er wollte. Nur nicht beim Gott Israels. Nur ein ganz geringer Teil des Volkes setzte das volle Vertrauen in Jahwe. Und dazu gehörte auch die Magd des Naaman. Wie steht es dann bei uns? Von wo erhoffen wir uns Hilfe? Uns bietet sich heute ein recht reiches Angebot an Hilfeleistungen. Wir können uns auch schon recht gut selber helfen. Es gibt ja auch den schrecklichen Ausdruck: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wie verhalten wir uns in schwierigen Situationen? Suchen wir wirklich Zuflucht bei unserem Gott? Oder ärgern wir uns erst grün und blau und suchen dann überstürzt mit verschiedenen Mitteln einen Ausweg zu schaffen? Gott möchte aber, dass wir mit unseren Problemen und Lasten zu ihm kommen. Wie uns der Psalm auffordert: Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Ich liebe diese Aussage. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Öffnet euer Herz vor Gott. Hast du das schon gemacht? Gott einfach alles gesagt, was dir so auf dem Herzen liegt, ganz aufrichtig. Deine ganze Not und deine ganzen Freuden ihm mitgeteilt. Gott wünscht, dass wir unser Herz ausschütten, dass wir uns ihm öffnen. Ich hatte mal ein Gespräch, das über einige Zeit hinweg ging, ein sehr offenes Gespräch. Und auf einmal kam mir der Gedanke, und dann fragte ich diesen jungen Mann, das, was du mir jetzt so alles erzählst, so offen, hast du das schon mal Gott erzählt? Hast du dir schon mal die Zeit genommen, um dich bei Gott auszusprechen, oder sprichst du dich nur immer bei mir aus und bei anderen Menschen? Hast du schon mal Gott dein Herz ausgeschüttet? Bist du schon mal in den Wald gegangen und hast einfach Gott erzählt, was dir jetzt eigentlich Not macht? Öffnen wir unser Herz Gott. Sagen wir ihm, wie wir denken, was uns beschäftigt, was uns freut. Oder absolvieren wir unsere Gebete, dass sie absolviert sind? Dass ich gebetet habe, ich habe ja gebetet, dann sollte ja. Oder öffne ich mich Gott? Schütte ich mein Herz aus? Lasse ich ihn in mein Herz hineinblicken? Das möchte Gott nämlich. Dass wir bei ihm Hilfe suchen. Und auch im Neuen Testament wird uns angeboten, alles Gott anzuvertrauen. Denn Petrus schreibt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Leben wir das? Oder wissen wir es nur, dass es so wäre und verhalten wir uns anders? Elisa hörte nun, dass der König seine Kleider zerrissen hat. Das kann nicht im Verborgenen bleiben. Wenn ein König seine Kleider zerreißt in Israel, dann weiß das ganz Israel. Er sandte einen Boten zu ihm, um zu fragen, was der Grund denn sei. Und nun ließ er ihm sagen, lass ihn doch zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit seinem ganzen Tross zum Haus Elisas. Elisa trat nicht vor das Haus. Er zeigte sich nicht. Er tritt nicht in Erscheinung, sondern schickt einen Boten zu Naaman und er soll ihm sagen, geh hin, wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Nun wird auch Naaman wütend. Das war auch ihm zu viel des Guten. Wie kann sich Elia überhaupt erlauben, einen so großen und bedeutenden Mann wie er ist, mit einem Boten abzuspeisen? Nicht einmal sich blicken zu lassen und er schimpft. Ich meinte, er sollte selber herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn Jahwe, seines Gottes, anrufen und seine Hand ausstrecken zu dem Heiligtum, erheben und mich vom Aussatz befreien. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Jetzt hat dieser Mann die Frechheit, mir einen Boten zu schicken und zu sagen, ich soll mich im Jordan 7-mal untertauchen, obwohl die ganzen Wasser in Aram sauberer sind als der Jordan. So etwas Unverschämtes ist mir im ganzen Leben noch nie passiert. Wie kann der so etwas denken? Und er wendet sich und im Zorn fährt er weg. Unmöglichkeit. Glücklicherweise hatte Naaman noch Diener bei sich. Und glücklich kann sich jeder schätzen, der solche Menschen um sich hat. Die nun ihrem Herrn umzustimmen versuchen. Sicherlich hatten sie gewartet, bis sein erster Zorn sich mal gelegt hat. Es ist nicht immer gut, gerade im Zorn eines Menschen dann gleich nachzudoppeln. Sicher haben sie mal gewartet, bis er mal ein Stück gefahren ist. Und sein Wutanfall so etwas abgeflaut ist. Und vorsichtig redeten sie zu ihm, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes von dir etwas Großes geboten hätte. Hättest du es nicht getan? Wärst du nicht vom Propheten bis zum Tempel auf den Knien gekrochen beispielsweise? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Mach's doch mal. Wie klug waren diese Männer. Naam musste sich sagen, wirklich, wenn dieser Mann irgendetwas Verrücktes und Schwieriges von mir verlangt hätte, dann hätte ich es getan. Und er ließ sich überzeugen und tauchte 7-mal im Jordan unter. Und nun geschieht das Wunder. Sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Nun ist der Mann nicht nur geheilt, sondern erhielt gleichzeitig eine Verjüngungskur, für das heute die Leute Tausende von Franken ausgeben, jüngere Haut zu bekommen. Über Erwarten hat Gott an ihm gehandelt, sein Fleisch wurde wie das Fleisch eines jungen Knaben. Da war sicher schon ein gestandener Mann. Und nun hat er ganz wieder jugendliche Frische bekommen. Voll Freude, das kann man sich ja vorstellen, kehrt er um zu Elisa und sagt, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer hier in Israel. Dieser Naaman, dieser Ausländer hat nun erkannt, was Israel schon lange wissen muss, eigentlich. Dass ihr Gott der wahre Gott ist. Israel ist aber unbelehrbar. Sicher, Naaman hat sich auch störrisch verhalten. Aber er ließ sich etwas sagen und ließ sich von seinen Dienern zur Vernunft bringen. Israel. Das ist die Anklage an das Volk Israel in diesem Königbuch. Israel lässt sich nicht zur Vernunft bringen. Sie hören nicht auf die Propheten Gottes, sondern sie drehen sich wütend ab und suchen Hilfe bei anderen Göttern. Ein Ausländer muss nach Israel zurückkommen und muss Elisa sagen, jetzt weiß ich, dass in keinem anderen Land ein wahrer Gott ist, außer hier. Das müsste das Volk Israel aus den Socken hauen. So eine Aussage vom Ausländer. Das ist die Provokation dieses Textes an das Volk Israel. Das Verhalten des Naaman treffen wir auch heute an. Menschen wollen Hilfe haben, aber sie wissen genau, wie ihnen geholfen werden soll. Sie wissen es ganz genau. Wehe! Wenn man in eine andere Richtung gehen möchte, wenn man etwas empfiehlt, was nicht ihren bestimmten Vorstellungen entspricht, da kann es sein, ist mir auch schon geschehen, dass man in eine schwierige Situation gerufen wird und dann gleich die Aufgabe, die man zu erfüllen hat, mitgeliefert wird. Gebieten Sie den bösen Mächten, damit es mir wieder besser geht. Erfüllt man diesen Wunsch nicht, so macht sich Enttäuschung breit und man wird als inkompetent angesehen. Menschen kommen aber da in den Vordergrund, die bestimmte Dinge tun können, die anderen nicht möglich sind. So wie Naaman, der meinte, so genau muss es sein. Er muss herauskommen, er muss die Hand zum Tempel ausstrecken und dann gebieten. Genau das, was er schon einige Male vermutlich erlebt hat bei seinen Kulten. Bei Elisa wird deutlich, dass es nicht mit seiner Person in Verbindung steht, dass Naaman gesund wird, sondern mit dem, was Gott gesagt hatte. Naaman sollte tun, was Gott sagt. Durch den Gehorsam wurde er gesund, durch den Gehorsam, nicht durchs Wasser. Nachher hätten alle Aussätzigen im Jordan 7-mal untertauchen können und keiner wäre gesund geworden. Man hätte das institutionalisieren können, ein Wallfahrtsort markieren, da wo der Naaman untergetaucht ist 7-mal. Und alle Menschen auf der Welt, die aussätzig sind, hätten 100-mal untertauchen können, da wäre keiner rein geworden. Bei Gott gibt es eben keine zeremoniellen Handlungen, die beachtet werden müssen. Es gibt eben kein Hokuspokus bei Gott, das wir so gerne wünschten. Bei Gott zählt der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Darauf liegt Segen. Nehmen wir mal an, ein Mann oder ein Mensch leidet unter Kleptomanie, zwangshaftes Stehlen. Nun wird er Christ und er stiehlt weiter, obwohl er eigentlich gar nicht möchte. Und nun erwartet er, dass ihn Gott frei macht, dass er nicht mehr klaut. Nun mag er erwarten, dass man den bösen Geistern gebietet, sie sollen ihn in Ruhe lassen. Gottes Wort zeigt uns aber diesbezüglich einen ganz anderen Weg. Wir lesen dies im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Mit anderen Worten, wer gestohlen hat, soll nicht mehr stehlen. Er soll arbeiten, damit er es verdient, damit er den Bedürftigen geben kann. Er soll genau das Gegenteil machen. Vorher hat er geklaut, seine Therapie ist jetzt zu geben. Dieser Ratschlag scheint fast etwas lapidar, fast komisch in Anbetracht dieses großen Problems. Aber wer das tut, der wird sehen, dass es wirklich so ist. So haben Leute, die unter Kleptomanie leiden, sind frei geworden von Kleptomanie. Weit mehr wird da Befreiung stattfinden, als wenn man mit Hokuspokus etwas machen will oder alle Seelsorger abrennt und alle Psychologen und Therapeuten in Zürich und in der Schweiz und in der Welt. In vielen Lebenssituationen gilt es herauszufinden, was Gott dazu sagt, und dann sollte man danach handeln. Und in den meisten Fällen sind es kleine und kleinste Schritte des Gehorsams. Das erschreckt mich manchmal, wie bereit wir wären, die größten Unternehmen zu machen. Wir wären bereit, nach Griechenland zu fliegen, nach Russland, nach Amerika, irgendetwas zu machen, dass wir unser Problem loswerden. Aber ja, nicht die kleinsten Schritte im Leben. Mal jemandem die Hand zu geben zur Versöhnung. Mal Ordnung zu machen auf dem Schreibtisch. Mal seinen Tagesablauf etwas umstellen. Nur nicht die kleinen Dinge, nur große Würfe. Aber eins ist sicher, Veränderung in unserem Leben, die geht in kleinen und kleinsten Schritten des Gehorsams. Und so werden wir wachsen und reifen im Glauben. Lieber haben wir die spektakulären Geschichten, wo man von einem Mal aufs andere ein anderer Mensch ist. Das ist unsere Traumvorstellung. Nur gelingt es den wenigsten. Nur haben die wenigsten das Glück, da gehen sie rein und nachher kommen sie als anderer Mensch heraus. Da macht man manchmal lieber überhaupt nichts oder klagt jahrelang, anstatt kleinste Schritte des Gehorsams zu tun. Nichts Spektakuläres. Aber das ist sicher. Gott segnet diesen Gehorsam und da bringt er und führt er weiter. Ähnliches Verhalten kennen wir, wenn es um den Glauben an Jesus Christus geht. Viele können nicht verstehen, dass mit einem aufrichtigen Gebet uns Gott die Sünden vergibt. Wenn wir seinen Namen anrufen, dann wird er uns ewiges Leben schenken. Viele finden es lächerlich, zumindest unverständlich. Dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb und uns dadurch vergibt. Ja, viele wollen nicht einmal für wahr haben, dass sie verloren sind in den Augen Gottes. Sie meinen, sie wären gute Menschen. Nur weil sie noch keinen ermordet hatten. Nur weil sie noch keinen ruiniert haben, von dem sie es wissen. Vielleicht haben schon jemanden ruiniert und sie wissen es gar nicht. Die Bibel macht deutlich, dass wir uns waschen müssen, wie Naaman. Dass wir genauso aussätzig sind in unserer Seele, wie Naaman. Dass unsere Seele eine Waschung braucht, dass wir heil werden müssen, neu werden, dass wir neues Leben brauchen. Und das sehen wir in der Offenbarung. Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Ein Bild für die Erlösung durch Jesus Christus. Das Kleid waschen. Der Epheserbrief spricht auch vom Waschen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt, die Gemeinde, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stellte, als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken und Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Keine Flecken und Runzeln. Gott hat sich eine Gemeinde gewaschen. Das heißt, wer dem Wort Gottes glaubt, der wird von Gott gereinigt um des Glaubens willen. Genau deshalb wurde Naaman rein. Nicht, weil er siebenmal untergetaucht ist und noch siebenmal die Wirkung des Wassers eintrat, sondern weil er gehorsam war, siebenmal das gemacht hat, genau was der Prophet gesagt hat. Der Gehorsam hat ihn rein gemacht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mit ihm ist eine Veränderung geschehen, neues Leben bekommen. Jesus möchte dir neues Leben schenken, wenn du seinem Wort vertraust. Wenn du dich nicht daran ärgerst, wie Israel, oder wie Naaman, sondern dass du deinen Sinn änderst wie Naaman und denkst, jetzt mache ich's. Jetzt will ich nicht mehr alles besser wissen. Jetzt mache ich das einfach mal, was Gottes Wort sagt. Wer dem Wort glaubt, der bekommt so sicher ewiges Leben, wie Naaman gesund wurde und Fleisch bekam wie ein junger Knabe. Glücklich sind die, ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt, so steht es in der Offenbarung, die Kleider waschen. Ein Bild für das ewige Leben, ein Bild für den Himmel, die gewaschen haben und eingehen in den Himmel. Wenn du deine Kleider noch nicht gewaschen hast, dann tu es heute. Sprich Gott dein Vertrauen aus. Bete und sage zu Jesus, dass du mit ihm und für ihn leben möchtest. Bekenne deine Sünden. Und kehre um. Und gerne bin ich bereit, dir bei diesem Schritt zu helfen. Ich fasse zusammen. Naaman, ein Ausländer, leidet unter Aussatz, hört, dass in Israel ein Prophet ist, der ihn heilen könnte, reist nach Israel. Der König ist empört, kommt nicht einmal auf die Idee, er könnte selber den Propheten befragen. Nein, der Prophet selber muss seinen Boten schicken, um zu sagen, was ist los in deinem Reich, König? Und dann kommt Naaman zu Elisa, heilt ihn, sagt ihm, wie sein Weg ist, dass er heil wird. Und nachdem, dass er seine Empörung aufgegeben hat, hat er die Anweisung befolgt und wurde gesund. Diese Erzählung von Naaman ist für Israel aufgeschrieben worden. Sie soll Israel ermahnen, dass sie sich nicht so halsstarrig verhalten sollten. Sie sollten lernen, dass Gott sein Wort erfüllt und dass es ihm daran liegt, dass sein Wille getan wird. Sogar wenn ein Ausländer gehorsam ist, erbarmt sich Gott. Eine Provokation für Israel. Israel soll deutlich vor Augen geführt werden, was auch Petrus in der Begegnung mit Cornelius entdeckt hatte. Als der Heilige Geist Raum nahm im Leben des Cornelius, sagt Petrus, nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, nicht sieht, ob es ein Jude ist oder ein Heide, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ob du Jude bist, Heide, Italiener, Deutscher, Asiat, ist egal. Jeder, der Gott fürchtet, der auf sein Wort hört und reagiert, ist Gott angenehm. Uns soll diese Erzählung dieselbe Ermahnung sein. Wir können uns nicht etwas auf unser Christsein einbilden. Wie Israel dachte, weil sie Gottes Volk seien, können sie machen, was sie wollen. Wir können uns nicht auf unser Christsein etwas einbilden, sondern wir sollen wie Naaman auf Gottes Wort hören und danach handeln. Ob es uns im ersten Moment einleuchtet oder nicht, ist eigentlich nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir es tun. Wollen wir das tun? Wollen wir auf Gottes Wort reagieren oder wollen wir einfach fromm sein? Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Handeln am Volk Israel und auch das, was hier geschehen ist mit Naaman, zeugt von deiner Barmherzigkeit, von deinem Ringen um dein Volk, dass du deinem Volk an dem Beispiel zeigen wolltest, dass du lebst und dass du handelst, dass du der lebendige Gott bist. Herr, und schenke, dass wir auch daraus lernen. Lernen, zu dir zu kommen. Lernen, wirklich bei dir Hilfe zu erwarten. Auf dein Wort zu hören und nach deinem Wort zu handeln, damit dein Name geehrt wird, damit deine Kraft in uns wirksam wird. Bewahre uns vor Frömmigkeit, vor Religiosität, die nichts mit dir zu tun hat, die nur fromm scheint. Schenke, dass dein Wort in uns lebt und immer mehr Raum gewinnt, dass wir tun, was du sagst. Amen.